Ich werde heute nicht im Buch Maleachi weitermachen. Nämlich deshalb, weil ich vorletzte Woche, auf einer Jugendfreizeit war, auf der ich auch gesprochen habe und dort über ein Thema gesprochen habe, das ich mir hier auch schon länger vorgenommen hatte. Und so aus zeitlichen Aspekten habe ich das dann jetzt halt vorgezogen und werde dann beim nächsten Mal Maleachi abschließen. Auf dieser Freizeit ging es um das Thema mutig als Christ im Alltag leben. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, war der Großteil der Botschaften auch zum Thema sich zu Christus bekennen, von Christus Zeugnis geben. Ja, auch andere Dinge fordern Mut, aber das ist doch oft das, was am meisten fordert uns. Und ein Beispiel, das dort auch angeführt wurde, war Petrus, wie der zuerst vor, ja, kennt man ja die Geschichten, wie er zuerst vor dieser Magd Angst hatte und sich dreimal nicht zu Christus bekannt hat, sondern ihn verleugnet hat. Und dann, nachdem der Herr auferstanden ist und der Heilige Geist gekommen war, er auf einmal dastand und freimütig vor Tausenden von Menschen gesprochen hat, von denen, unter denen manche waren, die ihn am liebsten tot als lebendig gesehen hätten. Und damit natürlich die Ermutigung, ja, wir sind Christen, wir wissen, dass Christus lebt und wir haben den Geist, wir haben die Möglichkeit dazu. Aber irgendwie muss ich eher dazu sagen, dass, also zumindest am Anfang als Christ habe ich mir oft gedacht, irgendwie klappt das bei mir alles nicht. Und auch heute noch nicht so richtig meistens. Irgendwie wirkt das, als würde es bei mir nicht so gut funktionieren wie bei Petrus. Ich habe auch heute noch leider oft Angst vor diversen Mägden und dergleichen. Gerade wenn es ums Bekennen geht. Und genauso ist es ja auch mit anderen Themen des Christseins. Christsein ist oft einfach nicht so einfach, wie es manche Bibelstellen suggerieren. Ja, nehmen wir andere Themen, wie es heißt, der alte Adam ist tot. Eigentlich. Aber zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe und gleich und am besten nicht motzig sein sollte, dann fühlt es sich manchmal sehr lebendig an. Oder in Momenten, wenn ich oder du vielleicht unschuldig beschuldigt werden, dann ist es, würde Christus sich nicht verteidigen oder beleidigt sein. Aber wie sieht es bei dir aus? Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch seine Kämpfe hat im Christsein, sei es mit Faulsein, mit Demütigsein. Und vielleicht hat sich auch schon jemand mal Fragen gestellt wie, warum erfahre ich die Kraft des Geistes so wenig? Mache ich was falsch? Fehlt mir irgendwas? Und natürlich liegt das auf der einen Seite an den Punkten, dass Christsein eben bedeutet, dass wir einen neuen Geist in einem alten Leib haben und von diesem immer noch runtergezogen werden. Das wird im Römerbrief eindrücklich beschrieben. Und auf der anderen Seite ist, ja, bedeutet Christsein, einen Wachstumsprozess mitzumachen, indem man eben dem Herrn ähnlicher wird und nicht auf einen Schlag bekehrt, heilig. Aber auf der anderen Seite möchte ich heute eine Schraube betrachten, an der man drehen kann, durch die dieser Prozess entweder gehemmt oder beschleunigt wird. Und zwar möchte ich dafür eine Stelle im 2. Petrusbrief betrachten. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Danke. Und mein Ziel ist es euch daran heute zu zeigen, wie wir das, was uns als Gläubige gegeben ist, um heilig zu leben, wie wir das wirklich erschließen und nutzen können. Ich lese die Verse einmal vor. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Soweit der Text für heute, den ich jetzt mit euch durchgehen möchte. Gerade am Anfang ist es ein ziemlicher Schachtelsatz, deshalb müssen wir da erstmal die einzelnen Elemente auseinander glauben. Es beginnt erstmal mit dieser Verheißung, von der ich schon in Ansätzen gesprochen hatte. Seine göttliche Kraft hat uns, die wir Christen sind, alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, wenn du jetzt eine Elberfelder Bibel auf dem Schoß hast, dann steht dort Leben und Gottseligkeit. Aber Gottseligkeit bedeutet einfach das Gleiche wie Gottesfurcht. Und mit Leben ist dort nicht einfach gemeint, ja, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken. Das bekommen wir natürlich auch von Gott und dafür können und müssen wir auch danken. Aber hier ist eben das Leben in Gottesfurcht gemeint. Das Leben vor dem Herrn, das Leben in Heiligkeit. Dass hier Leben und Gottesfurcht genannt wird, drückt noch mehr aus, dass hier wirklich die praktische Nachfolge, das praktische Leben gemeint ist. Zum Begriff Gottesfurcht, letztlich beschreibt es einfach das richtige Leben vor Gott. Gottesfürchtig sein bedeutet richtig Leben vor Gott. Es bedeutet, ja, auf der einen Seite schon, wie es das Wort nahelegt, Gott fürchten. Gott ist heilig, Gott ist allmächtig und so haben wir eine, in gewisser Weise bedeutet es tatsächlich Furcht, aber nicht einfach Furcht im Sinne von, ich habe Angst und renne weg vor jemandem, sondern ich fürchte mich davor zu sündigen, ich fürchte mich etwas gegen ihn zu tun, nicht einfach wie vor einem Diktator, sondern mehr wie vor einem Vater, bei dem ich mich auch fürchte zu tun, was er mir verboten hat, aber diese Furcht ist eben gleichzeitig mit Liebe verbunden. Sie treibt mich zu dieser Person hin und nicht vor ihr weg. Um das etwas bildlicher zu machen. Woanders habe ich mal gehört, dass dieses Wort, es trifft es nicht ganz, aber macht es vielleicht auch etwas bildlicher. Gottesfürchtig sein heißt, um Gottes Existenz wissen und um seine Gegenwart und sein Wesen und dementsprechend leben. Eigentlich zwingt uns die rechte Erkenntnis des Herrn zur Gottesfurcht. Und wir lesen hier eben, wir haben alles bekommen, um so zu leben. Man kann es auch anders ausdrücken, um wie Christus zu leben, denn er hat vollkommen gottesfürchtig gelebt. Was brauchen wir dafür, wenn ich die Dinge aus der Einleitung vielleicht etwas ranziehe? Wir brauchen Mut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Selbstbeherrschung. Ja, gerade wenn ich von ungerechter Beschuldigung geredet habe. Wir brauchen Eifer für Gott, wir brauchen Liebe, wir brauchen Demut und Sanftmut. Wir brauchen die Eigenschaften, die der Herr hat, um wie der Herr zu sein. Und hier heißt, wir haben alles. Wir sind befähigt für alles. Und genauso möchte ich auch darauf hinweisen, hier steht, seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat. Das heißt, wenn du gläubiger Christ bist, dann musst du nicht darum beten, Herr, gib mir all das. Ich meine, er versteht das, wenn du es trotzdem so betest. Aber eigentlich steht hier, du hast bereits alles. Er hat es gegeben, Vergangenheitsform. Und an der Stelle möchte ich auch kurz darauf eingehen, das schließt jede Lehre von einem zweiten Segen aus oder dergleichen, die ja auch kursieren, im Sinne von, du brauchst mehr Geist, du musst mehr darum beten und sobald du in Sprachen reden kannst, hast du das. Nein. Wenn du gläubig geworden bist und dich bekehrt hast, dann hast du alles, um gottesfürchtig zu leben. Es gibt keine zwei Klassen im Christentum. Der eine hat mehr Geist als der andere und deshalb kann er auch mehr tun. Und der andere kann zufrieden sein, wenn er es nicht tut, weil er ja einfach weniger hat. Nein, wir haben alle alles, um gottesfürchtig zu leben. Und wir haben es durch seine göttliche Kraft. Und das möchte ich kurz aufschlagen an einer Stelle. Ich brauche das nicht mal mit aufschlagen, aber daran denke ich immer, wenn ich das lese. Paulus beschreibt das an einer Stelle im Epheserbrief eindrücklich im ersten Kapitel, wenn er schreibt, also er betet, dass die Epheser erkennen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also er zieht dieses Bild heran, dieselbe Kraft, die Gott gebraucht hat, um Jesus aus den Toten aufzuerwecken und ihn in den Himmel zu erhöhen, ist die, die in dir wirkt, dass du im täglichen Leben Christus nachfolgen und Gott treu sein kannst. Du hast keine Ausrede, du hättest in irgendeiner Form zu wenig. Es ist alles da. Aber wie gesagt, das fühlt sich manchmal irgendwie anders an. Irgendwie, ja, hat man manchmal das Gefühl, das klappt bei mir nicht. Aber jetzt lesen wir hier weiter nach diesem Komma, dass ein Durch kommt. Und dieses Durch zeigt eine Beziehung auf. Also diese Kraft, die uns gegeben ist, ist von etwas abhängig. Nämlich durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch diese Erkenntnis haben wir das. Und ich denke, ich brauche nicht viel ausführen, dass der uns berufen hat, der Herr Jesus Christus ist. Mit dieser Berufung ist gemeint eben, ja, auf der einen Seite geht natürlich der Ruf des Herrn allgemein in die Welt, indem er uns gesandt hat, zu verkündigen. Auf der anderen Seite geht auch der Ruf ganz persönlich ans Herz. Und wer diesen wirksamen Ruf gehört hat, der hat den Herrn erkannt und hat sich bekehrt und ist gerettet. Das zeigt auch, dass diese Verheißung hier nur an Gläubige geht, an die, die bereits bekehrt sind. Die haben alles, um gotteswürdig zu leben. Menschen, die den Geist nicht haben, haben dies nicht. Ich möchte etwas auf das Wort Erkenntnis eingehen. Was bedeutet Erkenntnis? Es bedeutet nicht einfach nur Wissen. Ja, weil wir von Jesus wissen, haben wir alles. Sondern Erkenntnis allgemein in der Bibel beschreibt immer ein Erkennen, das durchdringt. Ein Erkennen, das dich ergreift in dem Sinne, ja, wie es diese Erkenntnis eben würdig ist. Ja, so wie auch, du wirst nicht gerettet, in dem Sinne, dass man dir sagt, erstens, du bist Sünder, okay, und Jesus ist für dich gestorben, okay. Sondern das ist die Erkenntnis, die zu gerettenem Glauben führt, die dich erschüttert werden lässt, wenn du merkst, dass du Sünder bist, und die Freude und Dankbarkeit in dir weckt, wenn du merkst, dass der Herr tatsächlich dir deine Schuld abgenommen hat. Alles andere spielt sich nur im Kopf ab, hat dich nicht ergriffen und ist nicht das, was die Bibel mit rettendem Glauben meint. Wirkliche Erkenntnis, die zu wahrem rettendem Glauben führt, ist die, die wirklich durchdringt. Und um gerettet zu werden, mussten wir Christus erkennen, so wie es ja steht. Weil wir durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und mit der Erkenntnis Jesu ist auch jede andere Wahrheit, die notwendig ist für das Evangelium, mit inbegriffen. Denn wenn ich an irgendeiner anderen Schraube drehe, dann wird das Bild des Herrn verzerrt. Wir mussten, um Christus richtig erkennen, zuerst erkennen, dass es Gott gibt, dass es nur einen Gott gibt, dass er der Schöpfer von allem ist, dass wir ihm gehorsam und dankschuldig sind, weil wir, ich und du, seine Geschöpfe sind, dass wir schlimme Sünder sind, weil wir das nicht tun. Wir müssen unsere eigene Schuld erkennen, was wir Gott schuldig sind und dass wir das nicht gebracht haben. Wir müssen erkennen, dass Gott gerecht ist und jede Sünde richten wird, dass er nicht fünf gerade sein lässt, aber dass er eben auch barmherzig ist und vergibt. Und zwar eben dadurch, dass Christus Mensch wurde, für deine Schuld starb und wenn du darin glaubst, hast du diese Vergebung? Sonst nicht. Und da muss ich natürlich auch jeder fragen, jetzt bevor es weitergeht, hast du das so erkannt in dem Sinne? Ist das bei dir durchgedrungen? Glaubst du das? Vertraust du darauf? Hast du deine eigene Verdorbenheit, Sünde, Verlorenheit erkannt? sodass du daran verzweifelt wärst und wüsstest, du würdest zur Hölle fahren, aber dann eben auch erkannt, dass der Herr gnädig und barmherzig ist. Und wenn du einfach zu Christus kommst und ihn bittest, dir deine Schuld abzunehmen, an ihn glaubst, dass er dir dann vergeben hat. Wenn du das hast, hast du einerseits Vergebung, ewiges Leben, aber auch alles, um Jesus treu zu folgen, lesen wir hier. Und zu dieser Erkenntnis dann jetzt aber, beziehungsweise sie wird näher beschrieben durch drei Attribute. Damit die aber besser rauskommen, habe ich die Verse 3 und 4 jetzt noch meinen eigenen Worten ausgedrückt, weil das doch durch diesen Schachtelsatz etwas schwer verständlich ist. Und dann wird das vielleicht auch alles etwas deutlicher. Ich lese das einmal vor. Also ich habe es nicht neu übersetzt, ich kann kein Griechisch, aber ich habe eben den Text so studiert, hoffentlich verstanden und dann in anderen Worten ausgedrückt. Dort steht, in seiner göttlichen Kraft hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, um gottesfürchtig zu leben. Und zwar, indem wir Jesus erkannt haben, als er uns berufen hat. Ihn, seine Herrlichkeit und seine Tugenden, durch die wir auch wunderbare Verheißungen bekommen haben. Und durch diese Verheißungen können und sollen wir Gott immer ähnlicher werden, indem wir gleichzeitig dem Verderben, das durch die Begierde kommt, entfliehen. Und wie gesagt, diese Erkenntnis wird jetzt mit drei Dingen verbunden. Wir haben den erkannt, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und seine Tugend. Und durch diese Herrlichkeit und Tugend haben wir wiederum wunderbare Verheißungen bekommen. Ich möchte darauf ein bisschen eingehen. Seine Herrlichkeit können wir umschreiben damit, dass es seine göttlichen Eigenschaften sind und seine Tugend mehr seine moralische Vollkommenheit. Ich möchte jeweils kurz einen Text aufschlagen, in der das ausgedrückt wird. Einmal zu seiner Herrlichkeit, die drückt Paulus sehr gut im Kolosserbrief aus. Im Kapitel 1, den Versen 15 bis 20. Dieser, der Herr Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Hier werden einige Punkte, die wir zur Herrlichkeit des Herrn rechnen können, beschrieben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, er ist Gott für uns sichtbar geworden, er ist der Schöpfer von allem, von der Natur, durch die du gehst, von deinem eigenen Leib, von eben allem, worüber wir auch staunen können in dieser Welt. Er ist der menschgewordene Gott. Und das ist auch etwas, was wir eben gar nicht wirklich begreifen können. Gleichzeitig Gott und Mensch. Er ist der Erhalter von allem, auch von dir jetzt gerade eben. Hält er deinen Kreislauf am Laufen, deine Atome und Zellen zusammen. Er ist der Allmächtige, er ist ewig. Ja, wir lesen, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also es gehört ihm auch alles. Ich, du, unsere Umwelt. Das beschreibt seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Erhabenheit. Und auf der anderen Seite seine Tugend. Und die wird erst in Verbindung damit eigentlich herrlich, beziehungsweise noch herrlicher. Denn weil er so herrlich ist, ist es unfassbar wunderbar, dass er sich für dich hingegeben hat. Dass er sich mit dir abgibt. Dass er bereit ist, für dich zu leiden und sich überhaupt um dich schert, der du ein kleiner Sünder bist, ein Geschöpf unter vielen, das seinen Schöpfer verachtet. Ja, das wird uns in Philipper 2 so vor Augen gemalt. Und Paulus sagt das gerade auch um. Und damit wendet er hier schon an, worum es ihm hier eigentlich gehen soll. Diese Herrlichkeiten und Eigenschaften, die wir erkannt haben, die wirklich durchdringen und die uns ergreifen, sodass wir einerseits wirklich glauben konnten, um errettet zu sein, die sind es, die uns eben auch verändern sollen, um wieder Herr zu werden. Dass der Herr für uns gestorben ist, wenn wir das wirklich erkannt haben, muss das Liebe in uns wecken, muss das Bewunderung in uns wecken, muss das Nachfolge in uns wecken. Ich lese mal diese Verse, dort ermahnt er auch die Philipper, Philipper 2, Abvers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und jetzt sagt er, warum wir so sein sollen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es auch Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und die auf Erden und die unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also dieser Text, der auch oft zur Anbetung gelesen wird, ist eigentlich dazu geschrieben worden, um uns, erst die Philipper und jetzt uns, zu ermutigen und zu ermahnen und anzuspornen und anzustacheln, so zu sein wie der Herr. Weil er so ist und wir das erkannt haben, dass er, der ewige Gott, bereit war, eben sich selbst zu entäußern und Knechtsgestalt anzunehmen, muss das in dir, wenn du das wirklich erkannt hast und weißt, das war deine Rettung, wecken, das auch tun zu wollen. Auch so zu sein, wie kannst du hochmütig sein, wenn Christus demütig war? Wie kannst du mit anderen ungeduldig sein, wenn er mit dir so langmütig ist? Wie kannst du zu anderen lieblos sein, weil sie vielleicht nicht dir in den Kram passen, wenn du ihm so wenig in den Kram eigentlich passt mit deiner Sünde und er dich doch so liebt? Das ist der Zusammenhang von unserer Erkenntnis und unserer Heiligung. Und all diese Dinge, die haben wir. Wir mussten das erkennen, um gerettet zu werden. Ja? Wenn wir das Evangelium verstanden haben, dann sind darin alle Wahrheiten enthalten, die nötig sind, um zu erkennen, ja, der Herr ist wirklich voller Demut, Sanftmut, Langmut, voller Liebe zu mir und hat sich selbst erniedrigt. Wir mussten erkennen, auch seine Herrlichkeit. Wäre er nicht der Sohn Gottes, wäre sein Opfer nicht würdig gewesen, für alle Menschen zu gelten oder zumindest für alle Menschen zu genügen und für zahlreiche auch zu gelten. Und wäre er nicht sündlos, also charakterlich vollkommen gewesen, dann wäre er auch nicht würdig gewesen, um für dich zu sterben, weil er dann eigene Sünden hätte, die er tragen müsste. Und so sind es die Eigenschaften unseres Herrn, die uns retten, aber die uns auch ergreifen und verändern sollen. Und genauso, also das ist der eine Punkt, es soll uns ergreifen und verändern, aber auf der anderen Seite lesen wir auch, dass aus dieser Herrlichkeit und dieser Tugend, aus dem Wesen unseres Herrn, dass darauf auch die Verheißungen gegründet sind. Er hat uns berufen durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Daran erinnert uns Petrus jetzt auch mit dem gleichen Ziel, wenn er sagt, dass ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Was haben wir für Verheißungen? Wir haben Verheißungen, dass uns die Sünden vergeben sind, dass wir eines Tages zu Gott in die Herrlichkeit gehen werden, dass wir Vergebung haben, dass wir Frieden mit Gott haben, dass der Lenker dieser Welt uns wohlgesonnen ist und täglich unser Bestes sucht, dass wir von ihm versorgt werden. Auch das haben wir in Matthäus 6. Er kümmert sich um uns auch in weltlichen Belangen. Ja, Christus ist nicht nur dafür da, um uns die Sünden zu vergeben und den Rest, sonst können wir uns jetzt selbst voll durchschlagen bis zur Herrlichkeit. Nein, er geht mit uns jeden Tag. Er hört uns, wenn wir beten und er erzieht uns. Und all diese Dinge gründen einerseits eben auf dem Wesen des Herrn. Wir können ihm vertrauen, dass er uns halten wird. weil er sich nicht verändert, weil er zu seinem Wort steht, weil er wahrhaftig ist, weil er mächtig ist, uns zu bewahren. Und er wird uns auch nicht verstoßen, weil er voller Liebe, Gnade und Barmherzigkeit ist. Und auch diese Verheißungen wiederum sollen dir und mir den Ansporn und auch die Sicherheit geben, treu vor ihm zu leben. Warum sind wir mutlos, wenn der Lenker von allem hinter uns steht? Warum verleugnen wir den Herrn für Menschen, wenn er solches für uns getan hat? Warum sind wir eher bereit zu sündigen, als unseren Job zum Beispiel zu verlieren, wenn eigentlich wir doch wissen, dass der Herr es ist, der uns versorgt und nicht die Menschen? Warum suchen wir ständig unsere Erfüllung in weltlichen Dingen und sind zornig, wenn wir sie nicht bekommen, wenn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch? Und gleichzeitig verbindet Petrus das auch damit, wir sollen durch diese Verheißungen auch göttlicher Natur teilhaftig werden, also werden wie Christus, werden wie Gott, charakterlich vollkommen, nicht ewig und allmächtig, sondern eben auch voller Liebe, Sanftmut, Heiligkeit und so weiter. Und dieser Nachsatz beschreibt eben das und erinnert uns auch wieder daran, dass das eben trotzdem, dass wir alles dafür haben, mit einem Kampf verbunden ist. Diesen Vers kann man auf zwei Weisen deuten, wenn er anfügt, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Manche deuten es so, dass das bedeutet, also einfach nachdem ihr gerettet seid, nachdem ihr eben der Strafe der Sünde entflohen seid, indem ihr eben Vergebung habt und gerettet seid. Andere deuten es so, und dazu tendiere ich auch, dass er meint, das Verderben in dem Fall ist nicht die Strafe für die Sünde, sondern die Sünde an und für sich. Das Verdorbensein des Herzens und so eben des Lebens, des Verhaltens. Und so gehen diese Dinge eben gleichermaßen vonstatten. Göttlicher Natur teilhaftig werden, wir immer mehr, je weniger wir eben vom Verderben geknechtet und unterworfen sind, wir werden. Also Heiligung bedeutet immer zwei Dinge. Anfangen, ähnlich zu werden wie Gott und aufhören, Sünder zu sein. Und das beschreibt das hier, davon bin ich überzeugt. Wir werden göttlicher Natur teilhaftig, je weniger wir im Verderben leben, vom Verderben beherrscht sind, desto mehr werden wir göttlicher Natur teilhaftig. Und daran fügt er jetzt hier eine Ermahnung. Diese Ermahnung, was eben daraus fließen soll. So setzt eben deshalb allen Eifer daran. Also er sagt auch nicht, das passiert jetzt automatisch, aber ihr habt alles, ihr habt keine Ausrede, deshalb strengt euch an und setzt allen Eifer daran, das zu erlangen. Denn dieser Eifer soll eben auch, muss auch daraus fließen, was wir eigentlich erkannt haben. Setzt allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Also lasst auf euren Glauben das passende Leben folgen. Tugend haben wir weiter oben schon gelesen. Es wurde dort auch verwendet, um eben, wie ich gesagt habe, die moralische Vollkommenheit des Herrn zu beschreiben. Und deshalb kommt ihr eben logischerweise, reicht in eurem Glauben auch Tugend dar. MacArthur schreibt das relativ gut, wenn er sagt, dass dieses Wort eine heldenhafte Lebensweise beschreibt. Fand ich recht schön ausgedrückt. Man kann auch schreiben, ein moralisch herausragendes Verhalten, aber auf jeden Fall Verhalten. Nicht Einstellung, es bezeichnet das, was herauskommen soll. Lasst auf euren Glauben das Leben folgen. Ja? Und gerade das Erste, darauf können wir es, denke ich, direkt auch anwenden, wenn wir sagen, es ist heldenhaftes Verhalten. Was ist heldenhafter, als sich selbst in Gefahr zu begeben, um andere zu retten? Und was tun wir anderes, wenn wir eben riskieren, in irgendeiner Form Nachteile zu erleiden, um andere Menschen vor der ewigen Hölle zu retten und sie zu warnen. Tugend, heldenhaftes Verhalten. Aber natürlich auch moralisch hochwertiges Verhalten in jeder anderen Form, sei es für Menschen da zu sein, ihnen zu helfen, sich an Gesetze und Verordnungen zu halten. All das beschreibt Tugend, beschreibt das Wort Tugend. Und diese Aneinanderreihung, ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt lang eingehen, aber wie sage ich das? Sie beschreibt eben das immer, er fügt immer etwas an, wodurch das Vorherige richtig oder vollkommen wird. Also, reicht in eurem Glauben die Tugend da? In der Tugend aber die Erkenntnis. Das bedeutet, ohne wirkliche Erkenntnis ist die Tugend nichts. Und Erkenntnis meint hier jetzt nicht wieder die Gotteserkenntnis, sondern die Alltagserkenntnis, sage ich jetzt mal. Also wirklich zu erkennen, was ist das Richtige zu tun. Ja, zum Beispiel ist es eine Tugend, jemand zu helfen. Aber es bringt nichts, wenn du gar nicht kannst, wobei du ihm helfen willst. Also wenn du keine Erkenntnis hast, also nicht weißt, was das Rechte zu tun ist und dich deshalb dumm anstellst. Also die Tugend muss durch die Erkenntnis vervollkommend werden. Die Erkenntnis aber durch Selbstbeherrschung. Denn wenn wir zwar wissen, was das Richtige zu tun ist, aber es nicht tun, weil wir uns nicht im Griff haben, wenn wir wissen, wir sollten jetzt still sein und das ertragen, aber uns nicht im Griff halten haben und deshalb doch explodieren und den anderen anschreien, dann bringt alle Erkenntnis nichts. Und Selbstbeherrschung ist nur dann vollkommen, wenn sie mit standhaftem Ausharren oder Geduld verbunden ist. Das heißt, nicht nur sich mal 5 Minuten beherrschen können, sondern über einen langen Zeitraum erdulden können. Erdulden, sei es das Wesen oder die Ungerechtigkeit anderer Menschen, widrige Umstände, die der Herr gibt, wie Krankheit oder dergleichen. Standhaftes Ausharren. Wiederum muss standhaftes Ausharren mit Gottesfurcht verbunden sein, denn man kann auch aus anderer Motivation ausharren und in sich rein grummeln, aber nein, es muss mit Gottesfurcht verbunden sein, eben mit der richtigen Einstellung zu Gott. Ja, denn nur dann kann man auch zum Beispiel, wie Hiob sagen, nicht nur ertragen, sondern auch sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. So wirklich zur Ehre Gottes ausharren. Ausharren, weil wir damit Gott ähnlich sind, weil auch Christus in dieser Welt ausgeharrt hat. Ausharren, weil wir Gott das Recht zuschreiben, uns zu geben, was er will und nicht, was wir wollen. Und wiederum muss Gottesfurcht mit Bruderliebe verbunden sein und Bruderliebe mit Liebe. Denn, ja, man könnte jetzt 1. Korinther 13 aufschlagen, aber es dauert mir zu lange. Ohne Liebe, sagt das ganze Neue Testament, ist alles andere nichts. Wenn wir, ich schlage es doch auf, dass dort gut ausgedrückt wird, 1. Korinther 13, wenn er sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz, Vers 2, und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe muss immer unsere treibende Kraft sein und das, was alles kennzeichnet. Er sagt, wenn er die größten Wundergaben hätte, wovon damals es die ja noch wirklich gab, zur Zeit der Apostel, oder auch den größten Glauben oder ein moralisch so vollkommenes Leben, dass er alles hergibt und so treu zum Herrn steht, dass er dafür verbrannt wird, aber in all dem keine Liebe hat, nicht zu Gott und nicht zum Nächsten. Wenn er vielleicht mit einem Bekenntnis stirbt, aber eigentlich keine Liebe hat zu den Menschen, denen er Bekenntnis gibt, dass sie gerettet werden, so nützt es ihm nichts, sagt Paulus. Und deshalb muss auch alle Gottesfurcht und alle Heiligkeit durch Liebe ergänzt werden. Ja, so viel wieder zur Theorie. Aber warum klappt das nicht? Ich überspringe Vers 8 und komme danach auf ihn zurück, denn in Vers 9 wird uns gesagt, warum das nicht klappt. Denn auch Petrus, wenn er auch diese Ermahnung gibt, stellt jetzt das Szenario auf, wenn das nicht so ist, wenn das nicht vorhanden ist, dann sagt er, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind, kurzsichtig, hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Dieser Vers beschreibt keinen Ungläubigen. Er beschreibt auch keinen Abgefallenen. Er beschreibt einfach jemanden, der nicht lebt, wie es dem, was er glaubt, gebührt. Er ist blind. Er sieht diese geistlichen Wahrheiten nicht. Er sieht nicht, dass die Menschen, mit denen er Tag für Tag zusammenlebt, dabei sind, in die ewige Hölle zu fahren, und warnt sie deshalb nicht. Er ist kurzsichtig, weil er nicht so weit sieht auf das, was Gott ihm bereitet hat, und ist deshalb unzufrieden mit seinem Hier und Jetzt. Er hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen und ist deshalb nicht getrieben von Liebe und Dankbarkeit zum Herrn. Er hat es natürlich nicht wirklich vergessen, so, ja, dass er das nicht mehr weiß. Aber es ist so weit in den Hinterkopf gerutscht, dass es weder sein Denken noch sein Handeln beeinflusst, kontrolliert, bestimmt. Es ist irgendwo im Hinterkopf noch da, aber es lenkt ihn nicht mehr. Ein Beispiel, möchte ich jetzt auch nicht noch extra aufschlagen, aber das beste Beispiel, ich habe darüber schon mal gesprochen, ist der Psalm 73, wo auch Asaf dran sitzt und total unzufrieden ist. Oh nein, allen anderen geht es so gut und mir so schlecht. Besonders den Gottlosen, die leiden nie. Und dann heißt es, erst, das war völlig unverständlich für mich, bis ich ins Haus Gottes ging und über ihr Ende nachdachte. Und er hatte das auch nicht vergessen, dass sie eines Tages dafür gerichtet werden. Aber er musste wirklich daran erinnert werden. Er musste sich neu sagen, sodass es wirklich sein Denken bestimmt. Und dann konnte er sagen, ich bin viel besser dran als die. Ich bin zufrieden, habe ich den Herrn, so will ich nichts anderes. Und so weiter. Als mir dieses Thema wichtig geworden ist, habe ich gerade mein Buch gelesen. Und daraus möchte ich kurz zwei Zitate vorlesen, etwas längere. Das Buch ist von John Owen und heißt Die Herrlichkeit Christi. Und dort tut er genau das. Er beschreibt all diese Dinge, die Jesus herrlich machen und die uns ergreifen sollten, die uns dazu bringen sollten, ihm zu danken, ihn zu lieben. Aber eben in der Einführung schreibt er eben auch dazu zur Theorie, wie ich das gerade gemacht habe, Folgendes. Auf Seite 19, unsere Sinne neigen dazu, von Ruhelosigkeit, Ängsten, Sorgen, Gefahren und Kummer erfüllt zu sein. Von ungezügelten Leidenschaften und Lüsten. All das stürzt unsere Gedankenwelt in ein Chaos von Finsternis und Verwirrung. Doch sobald sich unsere Seele der Herrlichkeit Christi zuwendet, finden auch unsere Sinne Ruhe und Frieden. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Römer 8,6. Und weiter hinten. Also ich fange mitten im Absatz an, wundert euch nicht. Ein anderer Grund, warum Christen es vernachlässigen, über diese Dinge nachzudenken. Das heißt, über alles, was Jesus und unsere Heil und unsere Erlösung und Gott betrifft. Ein anderer Grund, warum Christen es vernachlässigen, über diese Dinge nachzudenken, ist natürlich auch, dass sie mit irdischen Dingen vollgestopft sind. Unsere Gedanken müssen geistlich sein, auf Gott ausgerichtet und befreit von allem, was uns davon abhält. Wollen wir uns mit der Herrlichkeit Christi beschäftigen, dann müssen wir uns über die nichtigen Dinge dieser Welt stellen. Wer aber nicht bereit ist, seine irdischen Begierden und Interessen abzutöten, der wird es niemals begreifen. Manche bekennen sich zwar zu einem strengen, entschiedenen Christentum, doch nehmen sie sich niemals die Zeit, über die Herrlichkeit Christi nachzudenken. Wobei sie uns erzählen, dass es ihr höchster Wunsch ist, seine Herrlichkeit für immer im Himmel zu sehen. Welch eine Inkonsequenz! Es ist kaum vorstellbar, dass jemand, der in dieser Welt keine Freude daran findet, über Christi Herrlichkeit nachzudenken und nicht jede Anstrengung unternimmt, sie hier schon im Glauben zu entdecken, das aufrichtige Verlangen haben sollte, sie im Himmel zu sehen. Darum ist es traurig, dass so viele, obwohl sie genügend Zeit haben, sich unentwegt mit irdischen, vergänglichen Dingen zu beschäftigen, es für unwichtig halten, über diese herrlichen Aussagen der Bibel nachzudenken. Was ist das für ein Glaube, was für eine Liebe, die sie angeblich haben? Zitat Ende. Und das ist das, worauf ich mit dem Ganzen hier hinziele. Wir haben alles dadurch, dass wir Christus erkannt haben, dadurch, dass wir dieses Wissen eigentlich haben, aber es wird erst dann wirklich wirksam in uns, wenn wir wirklich davon erfüllt sind, darüber nachdenken. Und das ist nicht reine Psychologie. Denn Paulus schreibt in 2. Korinther 3,18 folgendes. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also er sagt hier genau das Gleiche. Wenn wir auf Christus schauen, ist es der Geist, der diese Veränderung in dir wirkt. Umgekehrt steht hier, dass Gott das Schauen auf den Herrn, das sich mit ihm beschäftigen, das von ihm erfüllt sein, dass das das festgesetzte Mittel ist, das der Geist verwenden will, um dich zu verändern. Du sollst nicht einfach langmütiger werden, weil es toll ist, langmütiger zu werden, sondern er will, dass du langmütiger wirst, weil der Herr langmütig mit dir ist. Er will, dass du alles zur Ehre Gottes tust, aber das kannst du nur, wenn du auch an die Ehre Gottes denkst. Darum, wir müssen geistlich auf Christus ausgerichtet, geistlich gesinnt sein. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie geht das? Was müssen wir anders machen? Nur ein paar Dinge dazu zum Schluss. Auf der einen Seite natürlich, so wie John Owen es sagt, einfach darüber nachdenken, davon erfüllt sein, daran denken, in der Bibel lesen, beten, gute Bücher lesen und nicht den ganzen Tag nur Serien und Filme gucken oder Zeitung lesen oder was auch immer. Ich habe auch in der Vorbereitung jetzt gemerkt, ich muss die Beschäftigung mit Fußball runterschrauben. Das stört bei mir. Es zieht die Gedanken weg vom Herrn und es ist nicht falsch. Und das ist auch ein Gedanke zum Umgang mit Medien. Es geht nicht immer nur darum, ist das jetzt Sünde, das zu gucken oder nicht? Oder ist diese oder jede Musik Sünde und diese nicht oder was auch immer? Selbst wenn es keine Sünde ist, wenn du dich unentwegt damit beschäftigst und nicht mehr auf den Herrn schaust, wird es dein geistliches Leben hemmen. Das ist das eine, von Christus erfüllt sein, das andere nicht von der Welt erfüllt sein. Und noch etwas anderes, und das ist das jetzt in Vers 8 hier. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, er macht hier quasi einen Kreis. Durch die Erkenntnis haben wir alles, um treu nachzufolgen. Darum sollen wir treu nachfolgen. Und wenn wir treu nachfolgen, werden wir dadurch den Herrn auch immer besser erkennen, weil wir mit ihm leben, mit ihm beschäftigt sind und dadurch wiederum mehr befähigt werden, ihm treu nachzufolgen. Das heißt, auf der einen Seite, ja, sich in sein Zimmer zurückziehen und sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, auf der anderen Seite hinausgehen und dem Herrn treu sein, dienen, im Alltag mit ihm leben, hingehen, verkündigen und dadurch wiederum mehr vom Herrn erfüllt werden. Damit komme ich zum Ende. Ich denke, der Gedankengang ist klar geworden. Ich möchte noch, nachdem ich Malachi abgeschlossen habe, noch wahrscheinlich ein, zwei Predigten anhängen, wo die Schrift, wie zum Beispiel in Philipper 2, eben dieses Mittel anwendet, wo es uns auf den Herrn schauen lässt, wo der Geist uns auf den Herrn schauen lässt, um uns dadurch zu ermutigen, uns auch praktisch zu verändern. Zum Abschluss noch die zusammengefasste Ermahnung. Glaube nicht, du könntest ein mutiger Bekenner werden, du könntest frei von Sünden werden, du könntest demütiger oder langmütiger werden, wenn du kein auf Christus ausgerichtetes und von Christus erfülltes Leben führst. Willst du mehr Glaubensmut, mehr Selbstbeherrschung, mehr Sanftmut? Erinnere dich an Christus, schau auf ihn, lebe mit Blickrichtung auf Gott, dann wirst du seine verändernde Kraft erfahren. Amen.